D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien, der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber, Dennis Horn.
Bonsoir.
Und Herr Pähler.
Französisch spreche ich nicht, deswegen sage ich guten Abend.
Varu Fake, Jan Böhmermann über ein Stück Mediengeschichte.
Varu Fake Fake, ein paar Punkte, die wir daraus lernen sollten.
Warum Facebook, was der Auftritt der Bundesregierung für Journalisten heißt.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Glenn Greenwald. Das ist der Mann, der dafür gesorgt hat, dass die Unterlagen von Edward Snowden der Welt bekannt werden. Glenn Greenwald war gestern auf der CeBIT, auf den CeBIT Global Conferences in Hannover. Das ist eine Konferenz im Rahmen der CeBIT. Und er hat dort auch lange über Journalismus gesprochen und gesagt, dass es große Medienhäuser gibt, sei ein Problem. Seit der Journalismus in großen Unternehmen aufgegangen ist, sei er von seiner Leidenschaft abgeschnitten.
It's really only once journalism started to become heavily corporatized. When large corporations started owning our biggest media outlets, did those values of corporations, avoid controversy, don't alienate people in power, say nothing that might offend anybody, began to take hold. And I think it's really drained journalism of its vibrancy and passion and made it quite boring and quite neutered. And the effects have been pretty obvious.
Die zweite Meinung
kommt heute von Dennis Horn.
Ich beobachte bei vielen Journalisten eine Eigenart, nämlich, dass sie zu oft fragen, schwarz oder weiß, 0 oder 1, so oder so. Journalisten wollen die Dinge ja auch benennen, möglichst konkret, möglichst absolut, aber das führt manchmal dazu, dass sie zu wenig differenzieren und zu viel zuspitzen. Und ich glaube ja, Glenn Greenwald ist das hier passiert. Es gibt dieses Problem, dass in großen Medienhäusern die Dinge auch erstickt werden. Das ist da. Also gute Ideen sterben, bevor sie ausgetestet werden. Gute Beiträge kommen nicht zustande. Aus vorauseilendem Gehorsam, dem Chef könnten sie nicht gefallen. Und allzu kritische Ansätze werden vielleicht getötet. Aber es ist eben nicht überall so. Es gibt Redaktionen mit einer anderen Kultur, die davon leben, dass sie in großen Häusern Geld und Rückendeckung haben. Dazu gehört auch der Guardian, das Medium, in dem Glenn Greenwald den Überwachungsskandal enthüllt hat.
D-Radio Wissen.
Was für unfassbare 24 Stunden, die da hinter uns liegen. Oder vielleicht für diejenigen, die so wie ich etwas eher ins Bett gegangen sind gestern, vielleicht nur unfassbare 14 Stunden, aber die sind genauso unfassbar. Da wird man morgens wach und die Twitter-Timeline, die quillt förmlich über und es springt einem förmlich der Hashtag Varufake entgegen. Und ich weiß noch, ich habe das heute Morgen so gesehen, dachte so, scroll, kam gar nicht
in deinem Zustand morgens.
Ja, wie das halt so morgens so ist, irgendwie so zwischen Duschen und Zähneputzen. Ich kam mir im Scrollen gar nicht so hinterher und war dann relativ schnell aber schon sofort eines der ersten Dinge, die mir ins Auge gestochen sind, war zum Beispiel der Kommentar von Stefan Plöchinger von der Süddeutschen.de. Und da hatte ich gleich so eine Einordnung und dachte, ja okay, da hat der Böhmermann jetzt halt einen riesen Coup gelandet und hat irgendwie einen Fake aufgetan und dann dachte ich so, ja, das kann nicht wahr sein. Und dann bin ich so zur Arbeit gefahren und immer mein Handy, das rappelte quasi im Sekundentakt irgendwie und ich dachte so, was geht jetzt ab, was ist denn da?
Haben die auf der Arbeit auch darüber gesprochen? War das
ja,
Thema?
Ja, ne? Ja, aber komischerweise dann erst, das hängt ja auch immer so davon ab, wie netzaffin jetzt die Leute sind, mit denen man zu tun hat. Und die ersten zwei Stunden habe ich so ein bisschen vor mich rumgeprottelt und dann so gegen 11 Uhr beim ersten Satz Abteilungskaffee, dann kam man, habt ihr das schon gesehen, der Böhmermann, das ist ja eine geile Nummer. Und wenn das doch stimmt, ich sage, das kann nicht stimmen. Und dann war ja aber auch mittlerweile ja auch schon das zweite Video von Böhmermann, da der sagte, doch, das stimmt, jeder, der das Gegenteil behauptet, lügt. Ne? Das war ja auch schon im Raum. Also verrückt, ich,
Wahnsinn.
Das ist wirklich, ich komme da eigentlich immer noch nicht drüber weg, was wir da heute so erlebt haben. Und irgendwie ist es ja am Ende doch ganz niedlich. Ne?
Ich komme nicht über den Abteilungskaffee weg, aber das ist ein anderes Thema. Also wir müssen euch jetzt nicht in allen Kleinigkeiten erzählen, wie das alles gelaufen ist. Das habt ihr auch als Medienmagazin, Fake-Magazin interessierte Menschen mitbekommen. Wir wollen heute mal sezieren, was wir jetzt daraus lernen.
Und mit wem machen wir das? Wir brauchen ja irgendeinen Experten oder irgendeinen Beteiligten. Jemanden vom ZDF vielleicht oder von I&U als Produktionsfirma von Jauch.
Also wir haben heute alles versucht. Wir haben die Bild- und Tonfabrik angeschrieben, das ist die Produktionsfirma fürs Neo-Magazin Royal. Die sagen, wir geben dazu keine Interviews. Günther Jauch hat heute nur offiziell über eine Pressemitteilung kommuniziert, der Laden von ihm. Das ZDF sagt Satire und damit war es das jetzt. Wir haben alles versucht. Am Ende ist uns nur ein kleiner, gebührenfinanzierter Loser untergekommen. Und sein Name ist Jan Böhmermann. Guten Abend.
Moin. Na, wie geht's?
Ja, geht. Also war ein harter Tag. Wie sehr hast du mitbekommen, wie darüber jetzt auch journalistisch diskutiert wird?
Das weiß ich gar nicht so genau. Ich kriege das ja gar nicht mehr so mit. Mittlerweile werden hier so echt schon so diktaturähnliche Strukturen eingeführt in der WTF. Der Künstler wird nur noch über das Nötigste informiert, um ihn nicht zu sehr zu belasten. Das führt dann irgendwann dazu zu so einer Gaddafi-Gottschalk-artigen Entfremdung vom eigentlichen Arbeiten, weil man wirklich gar nicht mehr weiß, was eigentlich Sache ist und die Leute einem nur noch die positiven Sachen. Das habe ich mir aber explizit so gewünscht.
Gut, dann sprechen wir zumindest darüber, wie die ganze Nummer entstanden ist und was eure Absicht war. Was war euer Ziel?
Ziel ist, wir, also das Team hier von der Bild- und Tonfabrik und ich, wir müssen es lustig finden. Und wenn das geschafft ist, und das ist die schwierigste Aufgabe, weil wir sind sehr kritisch und finden sonst nichts lustig, dann ist alles andere nur Bonusmaterial.
Das heißt, die ganze Diskussion, die jetzt entstanden ist, ob ihr da eine Persiflage darauf geliefert habt, dass wir ständig über Kleinigkeiten wie so Mittelfinger diskutieren, dass ihr Empörungsmechanismen offengelegt habt, sowohl der Medien als auch der Menschen draußen, dass ihr zeigt, wie bereitwillig wir irgendwelche Dinge glauben, die wir glauben wollen. Das hat für euch keine Rolle gespielt? Das wird man euch als öffentlich-rechtlichem Magazin ja eigentlich zuschreiben.
Ja, naja, nur bei uns ist es eher ein spielerisches Interesse und wir sind eine öffentlich-rechtliche Fernsehsendung. Bei uns ist nichts anderes als Entertainment Sinn und Zweck all unseres Schaffens. Und da habe ich nichts mit Mut.
Aber man kann Entertainment ja auch mit leichteren Mitteln erreichen. Ihr habt da Unmengen an Arbeit reingesteckt, nur um nicht zu enttarnen, dass der Fake ein Fake ist. Das heißt, ihr habt da für das reine Entertainment schon ein Level, wie man Unterhaltung ernst nehmen kann.
Wie man Unterhaltung ernst nehmen kann. Natürlich ist das alles nur Quatsch und keiner braucht es eigentlich. Aber wenn man das macht und wenn man sich dafür entscheidet, das zu machen, muss man das machen. Und dann muss man das eben auch annehmen und sagen, okay, dann geben wir uns immer so lange Mühe, bis wir ein Produkt haben, wo wir sagen, das ist das Bestmögliche, was wir jetzt gegeben haben. Und dann mal gucken, was passiert.
Jetzt brauchen wir mal Beratung. Was ist denn der Trick, so einen Coup zu landen und damit so in die Medien zu kommen?
Wenn man eine Ahnung davon hat oder glaubt, eine Ahnung davon zu haben und Sachen macht mit Mühe und Ehrgeiz und ja, Energie macht und das nicht einfach so und nicht einfach nur rausgeht und einfach mal guckt und sich auskennt, dann glaube ich, gelingt sowas. Und das ist einfach oft eine Frage der Zeit. So, es ist natürlich anstrengend und man darf sich, gerade wenn man sich mehr Gedanken macht, neigt man auch dazu, eher aufzugeben, aber man darf dann eben nicht aufgeben und muss einfach weitermachen und dann gelingen Dinge, die es vorher noch nicht gab, glaube ich. Ist so eine Theorie.
Der große Coup, also eine einzige Spaßnummer und die Leute sollen sehen, was sie in der Diskussion daraus machen, sagt Jan Böhmermann in Was mit Medien. Dankeschön.
Gerne, weiter so und jetzt wieder Hand in die Hose und ab zu YouPorn.
Was mit Medien, das Fake-Fake-Magazin.
Vielleicht jetzt auch das Fake-Fake-Fake-Magazin. Ich habe heute um kurz nach 5 getwittert, dass wir hier bei D-Radio Wissen den großen Coup landen. Und Jan Böhmermann höchstpersönlich zu Varu Fake in der Sendung haben. 40 Retweets innerhalb einer Stunde. Die Leute waren aus dem Häuschen. Gerade auch schon so Zusammenfassungen des Interviews gelesen bei Twitter. Ich glaube, der Intendant wünscht sich, dass wir das jetzt auch aufklären. Du bist von uns beiden der so den offiziellen Duktus hat,
Herr Perra. Okay, dann richte ich mich kurz auf und sage es hiermit offiziell. Das Interview gerade war nur ein Fake.
Verdammt.
Ja, wir haben uns mit alten O-Tönen aus einem Was mit Medien-Interview von Jan Böhmermann von 2013 eingedeckt. Ja, ein bisschen dran rumgeschnitten und schon sagt Jan Böhmermann, dass für ihn alles nur ein großer Spaß war, ohne wirklichen Hintergrund.
Was natürlich offenbar nicht stimmt. Also das hier war sein offizielles Statement heute.
Niemals würden wir die notwendige journalistische Debatte über einen 2 Jahre alten, aus dem Zusammenhang gerissenen Stinkefinger und all diejenigen, die diese Debatte ernsthaft öffentlich führen, derart skrupellos der Lächerlichkeit preisgeben.
Was man mal so sagen muss, also mit diesem Reverse-Fake schreibt Jan Böhmermann Mediengeschichte. Ist einer der größten Stunts aller Zeiten und wir müssen jetzt mal ein bisschen darüber sprechen, was wir daraus lernen. Also die Intention, Herr Pähler, hinter der ganzen Nummer ist, glaube ich, mit diesem Statement von Böhmermann auch so ein bisschen offensichtlich. Ne?
Ja, das denke ich auch.
Ja. Wir haben Daniel Buß heute bei uns, Medienjournalist. Und wenn du eh schon einmal hier bist für unser Thema gleich, was sind denn für dich die Lehren, die du daraus ziehst?
Naja, glaube keinem Video, das du nicht selbst gefaked hast. Man darf einfach im Digitalen erstmal gar nichts glauben und muss anfangen zu sezieren. Und das zeigt sich bei dieser Nummer, ist total kompliziert, weil sich im Digitalen halt echt aufwendig viel faken lässt. So dass alle, also ich hatte gestern auch diesen Moment, dass ich einfach nichts mehr geglaubt habe und nicht mehr wusste, woran wir sind. Und das war die ganze Branche, die dann letztlich erstmal da lag und eine Stunde gar nicht wusste, woran sollen sie überhaupt noch glauben.
Und ich hatte das Gefühl, die sind jetzt alle so, jetzt müssen wir, wie gehen wir damit um und so weiter. Und eigentlich muss jetzt in speziellen Momenten, müssen wir auch mal sagen, wir sollten vielleicht mal lernen, wieder abzuwarten.
Ja, absolut. Ja, also vor allen Dingen sind dann ja erstmal alle draufgestiegen und man muss sagen, in den Redaktionen ist das Thema, wie geht man mit Netzmaterial um, ja eigentlich schon eine Nummer geworden. Ne? Also ich weiß, bei der Tagesschau gibt es so ein Social Media Desk, da sitzen 1 bis 2 Leute pro Schicht, die nur anfangen zu verifizieren, kann irgendwas aus Krisenregionen etc. echt werden. Aber wenn so ein Video erstmal Fahrt aufgenommen hat und Günther Jauch, muss man sagen, ist da natürlich schon eine Platzierung, dann ist so eine Sache auch kaum mehr anzufangen.
Was ich ja auch echt spannend fand, Redaktion von Günther Jauch und Bild, die haben sich ja heute auch sehr unterschiedlich dann verhalten. Günther Jauch, der hat mit einer Pressemitteilung reagiert und da stand auch namentlich drin, wer das Mittelfingervideo auch verifiziert haben soll und darin auch die Aufforderung, das Neo-Magazin Royal solle Beweise liefern. Die Bild-Zeitung, die titelt einfach laut und krachend mal Lüge. Woher kommen jetzt deiner Meinung nach diese Unterschiede im Umgang damit?
Naja, da sind zum Teil natürlich auch sehr selbstbewusste Redaktionen unterwegs und wenn die sich einmal in Richtungen eingeschossen haben, dann sind die auch da erstmal nicht mehr zu stoppen. Was wir, glaube ich, lernen im großen Stil, und Böhmermann ist da natürlich ein absoluter Weckruf für alle Redaktionen und Journalisten, also auch für die Letzten, die es nicht begriffen haben, in Anführungszeichen, ist, dass mit Inszenierung einfach extrem viel manipuliert werden kann. Und das ist ja schon eine Nummer mit dem Stinkefinger, das hat ja politische Dimensionen. Das wurde ja politisch diskutiert. Und wenn man sich so anschaut, wie Bild damit umgeht, die fordern ja, dass er ja quasi weggehen muss, also dass da nicht mehr zu halten ist. Also Stichwort Inszenierung, das hat es allerdings auch schon gegeben, muss man sagen. Ich will da kurz erinnern an den Fall Blue Water. Da haben ja Schauspieler in Berlin mit Native Speakern Telefon-Hotlines gespielt, Polizei, Feuerwehr, eine Website angelegt, einen Fernsehkanal mit Breaking News und Videos gefaked, um dann der deutschen Medienlandschaft, vor allen Dingen der deutschen Presseagentur dpa, inszeniert, einen Terroranschlag mit deutscher Beteiligung in den USA unterzuschieben. Und das Ding ist 3 Stunden gerannt in der gesamten Medienlandschaft, bis dann die Schauspieler sich gekringelt haben und die Sache irgendwann offengelegt haben. Und das wird uns, glaube ich, in der digitalen Welt immer wieder passieren. Und ja, da ist natürlich das große Stichwort Entschleunigung und eine Sache, die so zu gut wird, wirkt, ja, zu echt wirkt, genau die muss natürlich dann umso stärker hinterfragt werden.
Ein anderer Teil ist die Erregungskultur, da braucht man nicht drüber reden. Ist auch mal die Frage, ob man die überhaupt in den Griff bekommt, was sich da jetzt zeigt. Was aber noch so ein Gedanke natürlich, du hast es gerade formuliert, Stefan Niggemeier hat es heute formuliert, man traut jetzt, erst recht nach dieser Nummer, allen alles zu. Es ist ja, also jetzt so gerade in dieser Vertrauensdiskussion, die wir über die Medien, führen, ist es kontraproduktiv? Ist es gut, um nachzudenken? Wie sortieren wir das jetzt ein?
Also ich würde sagen, mit Abstand wird man sagen, das ist gut, weil das ein Weckruf war. Jetzt im Moment verstärkt das natürlich auch die Verunsicherung und auch so die Medien- und Journalistenskepsis, also Stichwort Lügenpresse. Das befördert natürlich die Skepsis an der Medienlandschaft und an der Wahrhaftigkeit dessen, was da geleistet wird. Und ich glaube, wir sind jetzt dringend in so einer Phase, in der der Journalismus tatsächlich ein bisschen entschleunigen muss, noch seriöser werden muss, sich wieder mit Werten aufladen muss und neu unter Beweis stellen muss, wofür er gebraucht wird. Und ich finde, das ist im Digitalen natürlich vor allen Dingen das Stichwort Verifikation. Also jeder kann Zeug rausspielen ins Netz und Journalisten sind natürlich dafür da, die Wahrheit rauszufinden, also zu verifizieren, welche Informationen sind echt, welches Bild und Videomaterial ist echt. Und das ist nicht mal eben nebenbei zu machen. Ich glaube, das ist auch eine Lehre aus diesen Aktionen, wie jetzt zuletzt der Varoufakis-Nummer. Also, dass da auch Manpower investiert werden muss.
Mhm. Passt vielleicht dazu. Interessant war ja auch, dass gestern Abend schon ein Video im Netz war, in dem ein YouTuber schon zeigt, warum das Video ohne Mittelfinger der Fake war. Warum übernehmen jetzt diesen Job YouTuber und nicht die Medien, die das ja vielleicht eigentlich auch machen sollten?
Ja, ich glaube, dass YouTuber da fit sind und ich finde das auch gar nicht schlecht, dass da andere mit draufspringen und sagen, ich habe jetzt hier Momente gefunden. Also Stichwort Crowd-Recherche, da draußen sind halt viele unterwegs, die zum Teil deutlich fitter sind als Redaktion. Menschen, die sich auch mit dem Zusammenstellen von Material, mit Manipulationen, mit Effekten, mit den entsprechenden Programmen und den Möglichkeiten viel besser auskennen als in Anführungszeichen der Journalist, der einfach einfache Journalist, der sonst nur rein inhaltlich arbeitet, aber nicht multimedial Verifikation gelernt hat. Also da muss auch der Journalismus, glaube ich, in großen Teilen noch nacharbeiten und sich auch deutlich größere Werkzeugkisten, sage ich jetzt mal, zulegen fürs Digitale.
Damit können wir die Akte Varoufake jetzt wohl abhaken. Die Akte Varoufake-Fake genauso. Und Varoufake-Fake-Fake. Wir sind uns, glaube ich, einig, das ist ein Fall für die Mediengeschichtsbücher irgendwie.
Seit einem Monat ist die Bundesregierung jetzt bei Facebook und wir werden uns gleich hier bei D-Radio Wissen darum kümmern, was das für uns Journalisten bedeutet, ob das wirklich so übel ist, dass die Bundesregierung uns jetzt einfach so umschifft und sich über soziale Netzwerke direkt an die Leute wendet.
Wir schauen jetzt erstmal auf diesen ersten Monat, knappen Monat, darüber sprechen wir mit dem Chef der Facebook-Seite, Regierungssprecher Steffen Seibert. Henning Bulka hat für D-Radio Wissen mit ihm telefoniert und erst einmal über den größten Kritikpunkt, diesen größten Kritikpunkt gesprochen, der da im Raum steht.
Es gab ja zum Start den Vorwurf, Sie möchten mit dieser Seite Journalisten ein Stückchen umgehen. Dem sind Sie schon entgegnet und haben gesagt, die Facebook-Seite ist nur ein zusätzlicher Kanal, den Journalisten, den würden Sie weiter alle Fragen beantworten. Trotzdem entscheiden Sie ja aber, welche Themen da auf der Seite der Bundesregierung stattfinden und welche nicht und auf welche Kommentare Sie dann auch antworten und welche nicht. Das halten Sie wirklich für unproblematisch?
Also zunächst mal der Vorwurf, wir wollten Journalisten umgehen, der kommt, wann immer wir etwas Neues machen. Der kam schon, als ich angefangen habe zu twittern. Der begleitet uns. Dass wir natürlich die Themen, die uns aus Sicht der Bundesregierung wichtig sind, auf Facebook sozusagen auch in den Mittelpunkt stellen, das ist doch das Natürlichste auf der Welt. Die Aufgabe des Bundespresseamtes ist es, über die Arbeit der Bundesregierung zu informieren. Also informieren wir über die Arbeit der Bundesregierung. Dass es da immer auch eine Auswahl geben muss, vor allem wenn man 34.814 Kommentare bekommen hat in noch nicht mal 4 Wochen, das ist eine Zahl, die mir die Kollegen zufällig jetzt mal hingelegt haben, das ist doch normal.
Als Sie begonnen haben, da hat man im Hintergrund eine Art Social Media Newsroom gesehen. Können Sie kurz konkret was dazu sagen, wie viele Leute sitzen dort jetzt?
Ja, also der war real, den gibt's. Da sitzen, ich kann es Ihnen nicht genau sagen, weil wir natürlich auch ein Schichtsystem haben, um einen Großteil des Tages abzubilden. Da sitzen eine Reihe von Kollegen, die wir zum Teil aus anderen Arbeitseinheiten jetzt hier für die sozialen Netzwerke zusammengezogen haben. Und wir sind noch in der Phase, jetzt einfach mal zu schauen, wie stark ist der Arbeitsanfall, wie kriegen wir das alles mit Schichten geregelt? Ich glaube, da werden wir nach einem Vierteljahr vielleicht eher ein Gefühl haben, wie das personell weitergeht.
Was die Antwort auf Fragen angeht, da haben Sie gerade gesagt, gibt es schon Erfahrung im Team und das bekommt ja dann aber eben auch, wie Sie schon angesprochen haben, kritischere Fragen. Nehmen wir als Beispiel mal die Ukraine-Politik oder das Verhältnis gegenüber Russland. Das sind ja zum Teil Fragen, wo man da eine Antwort als Bundesregierung nicht unbedingt aus dem Ärmel schütteln kann. Wie gehen Sie denn damit um? Gibt es da Sprachregelungen, die vorgeschrieben sind oder wie läuft das?
Naja, vorgeschriebene Sprachregelungen, würde ich sagen, ist nicht der Begriff, sondern wir haben natürlich eine Linie. Nehmen wir jetzt das Beispiel Ukraine-Politik. Seit über einem Jahr haben wir eine Linie zur Ukraine-Politik und es ist klar, dass die sich immer weiterentwickelt hat, natürlich auch auf unserer Facebook-Seite, genau wie in jeder Pressekonferenz der Bundeskanzlerin oder von mir, vertreten wird. Wir erklären unsere Politik. Das ist der Sinn von Facebook, wie auch von allen anderen Kommunikationsmaßnahmen, die wir so machen.
Es gibt ja im Moment eine lebhafte Diskussion im Journalismus über die Kommentarkultur im Netz. Und einige Medien, die schränken da ihre Kommentarspalten ein. Das ist bei der Süddeutschen Zeitung oder im WDR der Fall. Andere reagieren auf Trolle bei Facebook, indem sie dann so ein bisschen zurücktrollen. Dazu gehört die Welt, zum Teil auch die Tagesschau. Und in ein paar Antworten, da erkennt man diese Taktik bei Ihnen auch. Da schreibt ein Nutzer, ihr nervt. Und Sie antworten, danke für Ihren zarten Hinweis, einen charmanten Nachmittag aus Berlin. Wie sehr ist das Taktik?
Naja, der Umgang mit Trollen, darüber kann man lange reden. Es gibt sicher einige, die sich bei uns melden, die überhaupt keinen sachlichen Beitrag leisten wollen, sondern die zum Teil 15 Mal am Tag das Gleiche einstellen. Und das tun sie auch auf Twitter und das tun sie auf allen anderen erreichbaren Kanälen. Da ist erkennbar nicht der Wunsch, sagen wir mal, zu einer sachlichen Auseinandersetzung gegeben. Und trotzdem, glaube ich, muss eine Redaktion sich sehr überlegen, bevor sie die Kommentarfunktion einschränkt. Ich bin dafür, wir sind die Bundesregierung, wir tun das ja für die Bürger. Ich bin also sehr dafür, dass wir die Bürger auch ungefiltert zu uns lassen. Und das tun wir. Die Kollegen, die sich damit beschäftigen, das mache ich ja nun auch nicht selber jeden Tag, überlegen sich schon, sie gehen nicht auf jeden Troll ein, aber sie überlegen sich, auf welchen Kommentar sie mal vielleicht auch mit ein bisschen Ironie eingehen. Ernst genommen werden alle, aber das Mittel mit ein bisschen mit Freundlichkeit und Ironie zu arbeiten, kann manchmal ganz schön entwaffnend wirken.
Was mit Medien? Das Magazin für neue Aufgaben.
Das ist eine These des Medienjournalisten Daniel Buß, der heute Abend bei uns ist. Du sagst, wenn jemand wie die Bundesregierung eine Facebook-Seite startet, dann ist das für uns Journalisten eine gute Sache, denn dann haben wir mehr Zeit fürs Wesentliche. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, in all der Verdichtung, wie ich das dann auch notiert habe. Letztlich finde ich, sind soziale Netzwerke für uns Journalisten unterm Strich ein absoluter Gewinn. Also natürlich, es ist eine Umstellung, gerade für Journalisten, für Kollegen, die das 10, 20, 30 Jahre anders, ganz klassisch gemacht haben. Aber soziale Netzwerke letztlich demokratisieren Medien. Jeder darf reinspielen, eben nicht nur Medienmacher, Professionelle, sondern auch die, die was sagen wollen, Politiker, Verbände, Unternehmen, Aktivisten, wer auch immer. Und soziale Netzwerke haben den großen Vorteil, wer dort gut ankommen möchte, gut rüberkommen möchte, dann muss das auch auf den Punkt bringen, was er zu sagen hat. Also gerade Twitter mit 140 Zeichen Begrenzung ist eine gute Disziplinierungsmaßnahme für Politiker, ihre Statements auf den Punkt zu bringen, weil sie das nicht aufteilen können und auch nicht in ein- bis zweiseitige Pressemitteilungen ausführlich notieren können. Das heißt, wir können soziale Netzwerke als Journalisten scannen und uns das Interessante raussuchen und haben dadurch, finde ich, mehr Zeit, uns mit dem Wesentlichen zu beschäftigen, nämlich den wirklich spannenden Dingen dann nachzugehen und auch das rauszufinden, was Politiker zum Beispiel nicht freiwillig in soziale Netzwerke reinschreiben würden. Also das, was sie an Verfehlungen haben, da wo sie nachlässig waren in der Politik etc. Also so, dass das ganz klassische A sagt B, das zu transportieren, wird für uns Journalisten, glaube ich, mit sozialen Netzwerken viel einfacher.
Was ja aber stattdessen oft passiert, ist ja eben genau nicht das, sondern eher, dass sich Journalisten quasi, ich sag mal, in ihre kleinen Kämmerlein irgendwie zurückziehen und vielleicht die Auftritte wie den der Bundesregierung beobachten und dann auch ein bisschen nachplappern. Und sie werden quasi selbst nur Zuschauer eigentlich dessen, was da passiert. Und wir kennen ja quasi dieses Modell des Kuratierens sozialer Medien. Also die besten Tweets zum Dingsbums, da lacht das Netz über dies und das. Wie auch immer, soziale Netzwerke, die machen Journalisten ja auch so ein bisschen faul, oder?
Ja, natürlich, das bedient die Bequemlichkeit, wenn man sich an den Schreibtisch setzen kann, nicht mehr telefonieren muss, nicht mehr auf Hintergrundgespräche gehen muss, nicht mehr klassisch recherchieren muss, sondern nur noch scannt und ein bisschen hin und her schiebt, das dann auf die Kanäle verteilt und so einen flotten Kommentar dazu gibt und das zusammenbindet. Ja, natürlich. Aber da ist dann schnell der Haken dran gemacht, finde ich. Und gerade in Zeiten, in denen Redaktionen auch zunehmend unter dem Kostendruck ausgedünnt werden, also es immer weniger Journalisten gibt für eigentlich immer mehr Leute, die was zu sagen haben und auch etwas ins Netz reinschreiben, da hilft es schon, sich auch zu konzentrieren, einerseits zu kuratieren und dann aber andererseits auch zu recherchieren. Das sieht man auch in vielen Medienhäusern, dass da die Nachrichtenredaktionen im Verhältnis kleiner werden und so Investigativteams gegründet werden. Das ist auch so eine Entwicklung, die es irgendwie so vielleicht auch zufälligerweise, aber parallel gibt es mit dem Ausbau der sozialen Netzwerke.
Wir sagen ja auch gerne, es ist nicht alles schlecht im Journalismus. Aber hältst du es denn für ein Problem, dass Medien mit Organisationen wie der Bundesregierung über einen Kanal wie Facebook um Aufmerksamkeit kämpfen?
Ja, das ist vielleicht auch eine Disziplinierungsmaßnahme für die Medien, weil auch Medien müssen sich dort verkaufen und ihre Recherchen verkaufen. Also das, was man vielleicht noch so benutzt hat, um eine Zeitungsseite irgendwie schnell voll zu bekommen, weil eine Anzeige weggebrochen ist etc. oder eine Geschichte nicht so rund war, wie sie früher war, das fällt ja im Netz weg. Ja, also man kann sich das sparen. Ich finde, dass dieser Aufmerksamkeitswettbewerb letztlich auch den Medien gut tut. Und es ist ja nicht so, dass das, was die Bundesregierung da im Netz macht, den Journalismus oder so ersetzt. Das ist ja sofort sichtbar, dass das PR ist, dass das ein Statement ist und eben die Einordnung fehlt und auch das Hinterfragen fehlt, dass da Zahlen nicht immer in den Zusammenhang gesetzt werden, sondern nur die Positivzahlen verbreitet werden, aber aus einer Statistik heraus die Zahlen, die vielleicht wirklich spannend, die entlarvend sind für eine Entwicklung, dass die dann fehlen. Ich glaube, das versteht jeder, der im Netz unterwegs ist.
Wenn ich da jetzt mal auf die Bundesregierung schaue, könnte das sein, dass das auch bald schon so eine Art Massenphänomen wird, sage ich mal. Also wenn im Grunde jede noch so kleine Stadtverwaltung über eigene Social-Media-Kanäle an den Medien vorbei eben mit den Menschen kommuniziert und PR betreibt, wie du sagst. Also das kann ja durchaus Nachahmereffekte haben.
Ja, also ich glaube, das ist schon ein Massenphänomen. Da sind auch viele kleine Player unterwegs, die sich dann aber auch oft, ich sag mal, ein bisschen dilettantisch anstellen. Manche machen das extrem gut, aber da ist natürlich auch viel dabei, das auch nicht ankommt. Das sieht man ja dann an der Zahl der Fans dieser Seite oder der Abonnenten, Follower bei Twitter, dass viele Profile auch einfach nicht funktionieren, weil sie eben die Sachen nicht auf den Punkt bringen, sondern im Prinzip so PR-Spam-Accounts sind. Also es sind nur wenige gut. Also ich glaube, der Journalismus lernt ja auch dazu und setzt dem ja auch tatsächlich etwas entgegen. Und interessanterweise die Leute, die sich so vor 4 Jahren, 5 Jahren, als Steffen Seibert angefangen hat zu twittern, in der Regierungspressekonferenz aufgeregt haben, gefragt haben, müssen wir jetzt Abonnenten von Twitter werden, um zu erfahren, wann die Kanzlerin das nächste Mal eine Reise antritt oder so. Das sind jetzt Kollegen, die sehr eifrig dabei sind zu twittern und durchaus auch größere Profile aufbauen.
Woher kommen eigentlich diese typischen Abwehrreflexe, dieses in seiner Existenz bedroht fühlen? Weil
ja, es ist ein Kulturbruch. Da kommt tatsächlich Wettbewerb auf, das muss man ja sagen. Ne? Also früher, wer etwas sagen wollte, ne, wer etwas zu sagen hatte oder glaubt, etwas zu sagen zu haben, der brauchte Medien als Verstärker. Der musste in die Nachrichtenagentur kommen, der musste auch mitunter Deals eingehen, Bild-Zeitung, Exklusivmeldung, damit Bild, weil sie es hatte, dann das Ding auch richtig groß macht, oder andere Medien gibt es im Regionalen eben auch. Und dann kamen Plattformen auf, also diese Demokratisierung der Medien, dass jeder senden konnte und ja, natürlich auch an Journalisten vorbei, wobei ich das gar nicht so böse auslegen würde, sondern jetzt haben die kommunizieren wollen, die Chance, direkt ihre Zielgruppe zu adressieren. Das hatten sie früher halt nicht. Na, also ein Fußballstar, wenn er mit seinen Fans oder eine Musikerin, Lady Gaga, ich weiß nicht, 60 Millionen Abonnenten auf Facebook, wenn die aufs Knöpfchen drückt auf ihrem Smartphone, erreicht die halt weltweit eine Zahl, da müsste die ja x Pressekonferenzen geben, um das zu erreichen. So. Und dann nutzen ja auch diejenigen, die was sagen wollen, auch nur die technischen Möglichkeiten, die jetzt da sind. Für Journalisten ist das natürlich eine Umgewöhnung und für manche ja vielleicht auch das Gefühl, dass sie in der Existenz da ein bisschen angegriffen werden.
Aber wenn wir jetzt noch mal einmal sozusagen das Beispiel von vorhin mit den vielen Stadtverwaltungen aufgreifen, die das Ähnliche machen wie die Bundesregierung, ist es nicht doch am Ende vielleicht doch ein Problem, wenn eben gerade, sag ich mal, im Lokalen, wo viele etablierte klassische Medien, insbesondere auch die Zeitungen, teilweise wirtschaftlich sich sehr schwer tun und die Zeitungslandschaft dort immer ausgedünnter wird, dass es irgendwann eben diese Journalisten und dieses Korrektiv, die auch das einordnen, was es nicht mehr gibt, wenn es dann eben nur noch die Stadtverwaltung gibt, die quasi dann natürlich mit eigenen Intentionen berichtet?
Also es gibt sicher Bereiche, die ganz klassisch im Journalismus, also gerade bei Tageszeitungen, früher eine Berechtigung hatten, die jetzt an Wert verlieren, eben weil es einzelne Leute selbst machen. Ich sage mal so ganz klassisch das Kinoprogramm, der Service von den Verkehrsbetrieben. Also das wirklich, wer nur das möchte, der findet das inzwischen im Netz, auch in Echtzeit, gerade auf Twitter zum Beispiel mit Statusmeldung. Der braucht dafür die Tageszeitung nicht. Aber die klassischen Medien müssen sich dann natürlich einfach anpassen, sich ein neues Konzept überlegen, sagen, warum man sie jetzt mehr denn je braucht. Und ich habe schon den Eindruck, dass ein Großteil der Medien das tatsächlich schafft. Also aus dieser Verunsicherung heraus letztlich dann doch ganz klassisch auch gestärkt wieder rauskommt.
Medienjournalist Daniel Buß dazu, was Social-Media-Auftritte wie der Bundesregierung bei Facebook mit dem Journalismus machen.
Gerade da ist in Austin, Texas, die größte Digitalkonferenz der Welt zu Ende gegangen. Und wer war dort? Weil die Reisekosten vom Silicon Valley aus nicht so groß waren wie von Deutschland aus. Handelsblatt-Korrespondentin Britta Wedeling. Hallo.
Guten Tag.
Guten Tag. Britta, wie war's denn?
Es war ganz toll. Es ist ja, wie ihr schon sagt, ein regelrechtes Happening. Es ist riesig groß. Wir sind ausgeschwärmt, Internetreporter, Geeks und Journalisten. Die Straßen stauten sich, die Hotels waren alle voll. Aber es war wieder eine wahnsinnig tolle Konferenz, ein wahnsinnig vielseitiges Programm. Mich hat am meisten interessiert eine Diskussion, die uns auch im Zusammenhang mit dem autonomen Autojahr dreut. Und zwar ist das die Beziehung zwischen uns und den Robotern. Also wie kommunizieren wir mit Robotern, mit dem Roboter, der in unserem Auto dann später das selbstfahrende Lenkrad fährt, und wie sozusagen wird die Interaktion zwischen Mensch und Maschine neu definiert? Das war eines der zentralen Themen, das fand ich sehr spannend.
Und wie weit ist man da? Weil, also, das ist ja ein Thema, wenn jetzt überall schon autonome Autos durch die Gegend fahren, so auf Teststrecken.
Ja.
Da haben wir es ja jetzt schon mit zu tun.
Ja, also tatsächlich geht es genau darum, dass alle großen Unternehmen, die sich zum Thema autonomen Fahren, zum Thema autonomes Fahren forschen, also Bosch, Mercedes und alle anderen, genau eben versuchen, diese Interaktion zu untersuchen. Was ich bei South by Southwest besonders interessant fand, war, dass es dort Roboter gab, die tatsächlich genau auf die Interaktion mit dem Menschen programmiert sind. Ich habe da einen Roboter getroffen, so ein kleiner Roboter mit 6 Beinen, der so ein bisschen aussah wie so eine kleine Spinne. Und der hat das tatsächlich angefangen, mit mir zu flirten. Der erkannte mein Gesicht. Ja, er erkannte mein Gesicht.
Was hat er denn dann gemacht?
Und
oder so einen schlechten Anmachspruch, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich dann in der nächsten, im Update.
Hallo, du hast so schöne, echte Augen.
Nee, es war tatsächlich so, dass der eine Gesichtserkennungssoftware hatte, die mal von Intel released wurde und dann von dem Unternehmen aus Austin weiter bearbeitet wurde, die das Gesicht eines Menschen erkennt und dann den Bewegungen des Kopfes folgt. Also wenn ich dann den Kopf nach links wandte, dann folgte mir der Roboter und er war auch sogar etwas schüchtern. Als ich ihm zu nahe kam, schreckte er so zurück. Das sind erste Versuche, die jetzt die sich mit dieser Interaktion zwischen Mensch und Maschine beschäftigen. Aber ich glaube, das ist eine ganz große Zukunftstechnologie, die uns in ganz vielen verschiedenen Situationen in Zukunft begegnen wird.
Was ich super interessant fand, war, dass du, wie du gerade gesprochen hast, es war nur ein Wort, aber du hast gesagt, ich habe da einen Roboter getroffen. Was man ja eigentlich nur über Menschen sagt. So.
Das stimmt, ja. Aber ja. Es ist tatsächlich so, dass dieses kleine Gerät es irgendwie geschafft hat, eine sehr große Faszination auf mich auszuüben. Und ich glaube, dass das eine ganz andere Art von Faszination ist, die wir zum Beispiel dann nicht verspüren, wenn wir diesen riesenhaften Robotern gegenüberstehen, die zum Beispiel von Boston Dynamics entwickelt werden. Das ist die Robotikfirma, also eine der 10 Robotikfirmen, die Google im letzten Jahr gekauft hat. Das sind diese riesigen, katzenartigen Roboter, die bis zu 25 km/h laufen können und vor denen wir tatsächlich eher Angst haben. Und ich glaube, dass die Frage, wie Roboter mit uns interagieren, auch ganz entscheidend bestimmen werden, wie erfolgreich die sein werden. Also wie gerne wir uns mit diesen Robotern umgeben und wie gerne wir mit dieser Technologie zu tun haben. Und das ist natürlich dieser kleine Roboter, die kleine Spinne, die mit mir geflirtet hat, ist natürlich der erste Schritt in diese Richtung. Aber das ist sehr interessant.
Britta Wedeling mit ein paar ersten Eindrücken von der South by Southwest Interactive. Daniel Fiene war für uns auch dabei. Wir widmen dem Festival dann im April nochmal ein großes, ausgeruhtes Special hier in Was mit Medien. Herr Pähler.
Ja, ich frage mich ja immer noch, was war in dieser Sendung heute echt und was nicht? War Herr Seibert überhaupt echt?
Warst du echt?
Ich weiß gar nicht. Oder war ich ein Roboter?
War Daniel Buß echt? Ich möchte nur kurz mal Ja oder Nein hören.
Ich weiß es selbst nicht.
Och, herrje.
Das ist doch unglaublich. Was hast du gelernt heute?
Ja, ich traue keinem außer dir selbst, habe ich natürlich gelernt. Und ich hoffe immer noch ein bisschen darauf, dass Jan Böhmermann doch die Wahrheit sagt. Ist das naiv? Ja, aber egal.
Weißt du, die Bild-Zeitung, die macht ja mit ihrer Kampagne jetzt auch so ein bisschen weiter, ne? So, also jetzt, die schlachtet das aus, so von wegen, Varoufakis sagt weiter, ich habe den Mittelfinger nicht gezeigt, wie tragbar ist dieser Mann für Griechenland noch? Ach ja, also das wird uns noch ein bisschen beschäftigen alles, ne?
Ja, aber das ist auch nicht weiter schlimm und ich bin aber sehr sicher, dass bald schon wieder neue spannende Themen hier
und
durch unsere Medienhalle galoppieren.
Nächste Woche kümmern wir uns um WhatsApp-Sendekonzepte und spannende neue Radioformate.
Können wir auch mal ausprobieren.
Ja, können wir auch mal. Vielleicht machen wir mal ein spannendes Neues.
Endlich mal was Spannendes hier.
Das wäre so gut.
Ja.
Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ab 20 Uhr, eine Stunde was mit Medien. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.